Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute machen wir zusammen einen Waldspaziergang und entdecken zusammen alles, was mir vor die Füße fällt oder ins Auge sticht. Und da ist jede Menge dabei. Pilze, die den Bäumen die Knochen auffressen, ein Fuchsbau unter einem Wurzelteller, merkwürdige Hügel, die wir hier und da finden und Feuerkraut, was ein Zeiger für Hoffnung für die Wiederbewaldung ist. Das alles und viel mehr könnt ihr in dieser Folge hören und sehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht's von Hölzchen auf Stöckchen, also raus zu einem Waldspaziergang. Und ich finde es schön, dass ihr mich dabei begleitet. Von Hölzchen auf Stöckchen heißt, ich nehme alles ins Visier, was mir für die Füße fällt oder in die Augen sticht. Und hier haben wir schon das erste Mal wieder ein kleines Rehbett. Ja, da hat ein Reh wieder das Laub weggescharrt. Gar nicht so weit von unserem Gartenzaun weg. Aber heute geht es nicht um Rehe, sondern ich gucke mir einfach mal ein paar andere Sachen an, die beim letzten Mal, bei den letzten Malen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Zum Beispiel, hier haben wir die alte Buche, ihr erinnert euch vielleicht, die ich vor einem Jahr schon mal beschrieben habe. Da ist ein dicker, fetter Kronenast abgebrochen. Also die Buche selber, die hat bestimmt 70 cm Durchmesser. Und da ist ein großer Teil der Krone, es ist so, glaube ich, so der dickste Kronenast, abgebrochen, hängt hier in einem Nachbarbaum. Und man sieht überall die Fruchtkörper des Zunderschwamms, so halbtellerförmig, da abstehen. Das heißt, hier in diesem Baum frisst jetzt der Pilz. Also die Vorstellung ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, ne? Holz sind ja Baumknochen oder Holz ist Baumknochen. Und dieser Pilz frisst den Baum quasi bei lebendigem Leib auf. Ja, sowas gibt es halt auch in der Natur. Der Baum lebt noch, also die anderen Äste, großen Äste auch, die sind noch voll im Saft. Die werden jetzt auch demnächst Blätter tragen. Und man sieht aber gleichzeitig, dass der Specht schon überall Einschläge macht, weil das Holz ist jetzt weicher. Ich glaube, an einer Stelle hat er sogar direkt unter so einer Zunderschwammkappe ein Loch reingehackt. Das ist natürlich praktisch. Spechte sind ja nicht blöd. Spechte wollen nicht, dass es in ihre Wohnung reinregnet. Und wenn man so ein kleines Vordach hat vorm Hauseingang, dann ist das doch was richtig Cooles. Und da hat das ein Specht probiert. Also man kann es wirklich schlecht erkennen, aber man sieht da ein kleines Löchlein unter dem Zunderschwamm. Und noch ein paar andere Einschläge. So, jetzt ist natürlich immer die Challenge, unter diesem Baum durchzugehen, ohne dass das jetzt gerade runterfällt. Das Holz wird ja immer mürber. Da wird ja so in der Waage gehalten. An einem Stück liegt er noch auf dem alten Stamm auf. Der Rest hängt in der Nachbarkrone. Und wenn das Holz so mürbe geworden ist, dass es halt nicht mehr hält, dann kracht es irgendwann mal mit. Ja, wie hoch werde ich das Gewicht schätzen? Ja, ich muss gerade überlegen. Ja, so 400 Kilo wird das haben. Wenn die runterfallen, ist man natürlich platt wie eine Flunder. Also deswegen gucke ich, dass ich jetzt flott unten durchlaufe. Okay, hat mal wieder geklappt. Sehr schön. Was hier auffällig ist, hier sieht man mal wieder überall abgefressene Brombeeren. Sind jetzt nur noch die Strünke da. Überall abgefressen. Das ist eben eine der Hauptnahrungsquellen im Winter gewesen. Ah, hier sieht man auch die passende Losung dazu. Da hat das Reh einmal hingemacht. Passt sehr schön. Ja, genau. Mal genau hingucken. Passt sehr schön dazu. Ne? Erstmal den Magen vollgeschlagen und dann gibt es Druck hinten drauf. Rehe sind eben auch nur ganz normale Tiere, so wie wir. Hier stehen wir übrigens an der alten Buche, die ich in dem Buch Buchenleben beschrieben habe. Gucken wir mal, wie es der geht. Ne? Die wird ja von der einen Seite schon schwerstens zerfressen, auch von Pilzen. Aber insgesamt macht die immer noch einen guten Eindruck. Es ist wirklich unglaublich, wie zäh die ist. Oh, da hinten bellt gerade ein Reh. Der Warnruf. Achtung, der Peter ist im Wald. Ja, die wissen ja nicht, wer der durch den Wald geht. Bei mir würden sie sonst vielleicht nicht so rufen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Heute gehen wir aber mal ein bisschen weiter. Stiefeln wir hier durch den Wald. So, hier waren die Wildschweine. Die waren übrigens auch auf der Wildkamera. Es war auf unserer Wildkamera ein Schwein. Gerade die männlichen Wildschweine sind ja dann eine ganze Zeit lang allein unterwegs, wenn sie von der Leibwache weggescheucht werden. Also wenn sie lange genug an den Rockzipfeln der Mama gehangen haben, dann müssen sie halt alleine durch die Gegend ziehen. Manchmal schließen sie sich auch zusammen mit anderen Keilern. Und einer von den Kerlchen war auch bei uns auf der Wildkamera und der war wahrscheinlich derjenige, der hier auch rumgewühlt hat, auf der Suche nach übrig gebliebenen Eicheln oder Regenwürmern, Insektenlarven und so weiter. Hier geht ein relativ starker Pfad runter. Hier sehe ich gerade so einen Trampelpfad durch den Wald. Und der führt, an einen Hochsitz. Da hinten steht er schon. Okay, das ist richtig freigefegt. Das ist ein Pirschpfad, auf dem man sich eben möglichst geräuschlos zu dem Hochsitz begeben soll. Aber der ist ja wirklich total freigefegt. Jetzt frage ich mich nur, der geht hier an einem Hochsitz vorbei. Aha, da steht der Hochsitz. Und der Pirschpfad hier, wenn es denn tatsächlich einer wäre, geht immer weiter bergab. Sehr merkwürdig. Das ist jetzt so 30 cm breit, 40 cm breit, laubfrei. Also so, das machen Tiere eigentlich nicht. Also es kann schon sein, dass die hier auch langlaufen. Aber ihr kennt das, ich schneide das nicht raus. Nein, da bin ich doch glatt ausgerutscht hier. Ja, da sollte man eigentlich auch nicht lang gehen. Ne? Bergab, Menschenskinder, ich weiß das doch. Bergab auf blankem Boden, nach Regen, bitte nicht laufen. So wie ich das gerade gemacht habe. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. So, es passiert mir eigentlich ziemlich selten. Und wenn, dann meistens, wenn ihr dabei seid. Oh Mann, was soll ich jetzt daraus schließen? Gut, aber dieser Pfad hier, das finde ich schon sehr merkwürdig, was der hier mitten im Wald macht. Ja, würde man manchmal gerne Mäuschen spielen und auch eine Wildkamera aufhängen. Jetzt kommen wir mal in einen ganz wilden Bereich, wo sich, so sagt man das forstlich, ein Fichtenbestand auflöst. Also das ist wahrscheinlich eine 80, 100 Jahren gepflanzte Fichtenecke gewesen. Da hat man mal hier in diesem alten Buchenwald gesagt, das reichern wir mal mit ein bisschen Fichte an. Übrigens, ähnlich geredet wird heute von Douglasie, dass man Wälder mit Douglasie anreichert. Also es hört sich ja so an, als wären Buchenwälder dann verarmt. Und also ohne Douglasie, das sind sie natürlich nicht. Also man meint damit im wirtschaftlichen Sinne anreichern, weil Buche ist immer noch relativ schlecht bezahlt. Das hängt damit zusammen, dass der Verwendungszweck von Buche, der war früher übrigens viel, viel weiter. Da hat man zum Beispiel Eisenbahnschwellen aus Buche gebaut, hergestellt. Also die meisten Eisenbahnschwellen bis vor 20 Jahren waren aus Buchenholz. Buche verrottet total schnell. Macht eigentlich gar keinen Sinn, daraus Eisenbahnschwellen zu machen. Aber Buche ist sehr hart. So, und um das dann doch hinzubekommen, hat man die halt so getränkt mit Chemie, dass es halt doch ging. Dass sie dann doch jahrzehntelang gehalten hat. Übrigens würde ich deswegen davon abraten, solche Eisenbahnschwellen, solche alten, die werden ja dann verkauft und gegen Betonschwellen ausgetauscht, die in großem Umfang gemacht worden, würde ich abraten, die im Garten zu verwenden. Das machen ja viele Leute. Ne? Das kann man schön als Mauer im Garten nutzen. Sieht ja auch nett aus. Ist halt voller Gift. Also ich würde mir das überlegen. Und also Eisenbahnschwellen hat man draus gemacht, Zellstoff hat man draus gemacht, man hat Polstermöbelgestelle draus gemacht. Also die sieht man ja nicht, ne? Also was so in Sofas hinten drin ist, damit das überhaupt aufrecht steht. Das hat man aus Buche gemacht. Ansonsten ist Buche viel verbrannt worden und wird auch immer noch zum größten Teil verbrannt als Brennholz. Ne? Gerade im ländlichen Raum sehr beliebt. Und deswegen sind die Preise insgesamt, also Eisenbahnschwellen macht man ja nicht mehr draus, das Sortiment ist weggefallen. Polstergestelle, ja, die kommen ja teilweise gar nicht mehr aus Deutschland. Es gibt natürlich auch Möbel aus Buchenholz, ja. Wenn wir ganz kurz gucken, hier ist eine Buche, die hat eine super raue Rinde. Die sieht von der Rinde her fast aus wie eine Esche. Ja, so einen leichten Eichenanklang. Das können ganz alte Buchen sein, die so eine eichenartige Rinde bekommen. Oder Buchen, die von der Wollschildlaus befallen waren oder sind. Und die hier ist es tatsächlich noch. Die hat in den Rindenritzen so kleine weiße, das sieht fast aus wie Watte oder Schimmel. Und das sind die Wachshaare der Wollschildlaus. Die saugt durch die Rinde der Buche das Blut aus. So kann man es auch sagen. Ist im Prinzip wie so eine Art Zecke der Bäume, die Wollschildlaus. Ja. Und das führt dazu, dass teilweise so ein Nest, hier sieht man so ein ganz klein bisschen dunkel. Das heißt, es gibt so wie, so, ja, wie beim Menschen auch so Pusteln und Pickel. Das ist halt, sind dann bei Bäumen auch so kleine nässende Verletzungen. Und das vernarbt dann halt und ergibt dann auch bei jüngeren Bäumen, die dann eben befallen sind, so eine Rinde. Manche Bäume sterben dran. Dieser Baum hier sieht aber sehr gesund aus. Also der überlebt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber der ist halt auf seiner Haut gezeichnet. Ja, ich komme ja von Hölzern auf Stöckchen. Ich wollte eigentlich was dazu sagen, warum Buche so billig ist. Ja, also Buche kostet, ja, ich würde mal sagen, so um die 60 Euro. Der Preis schwankt, hängt natürlich auch von der Qualität ab. Aber normale, dicke, alte Buche, die bringt nicht viel mehr als 60 Euro. Das ist gar nichts. Ne? Selbst das Billigholz Fichte, und Fichte ist wirklich billiges Holz, bringt 100 Euro. Das ist schade, ne? Das ist wirklich schade, weil das war halt früher auch so, dass es auch schon nicht so viel gab wie für Fichte. Und da hat man gesagt, okay, stimmt, so bin ich drauf gekommen. Wir reichern diesen Wald mal mit Nadelbäumen an. Hier, ne, finanziell. Und das war eben damals schon keine gute Idee, wie ihr vielleicht aus der Podcast-Folge mit der Forstliteratur wisst. Auch vor 200 Jahren haben die Leute schon gesagt, naja, ich verstehe das schon, aber es gibt Stürme, es gibt Borkenkäfer und Fichte endet in den meisten Fällen leider so. Also durch Borkenkäfer und durch Stürme und immer dann gibt es einen großen Holzanfall. Und wenn es viel Holz auf dem Markt gibt, fallen die Preise bis hin zu dem Punkt, dass es fast wertlos ist. Und deswegen hat man eben vor 200 Jahren schon davor gewarnt, Buche mit Fichte zu ersetzen. Hier hat man es aber auch gemacht. Hier hat man auch Fichte reingesetzt, man hat Lärche reingesetzt, man hat, ja, das weiß ich gar nicht genau, ob man Weißtanne reingesetzt hat oder ob die nicht hier von selber hergekommen ist. Ich vermute fast Letzteres. Aber die Fichte ist definitiv gepflanzt, die gab es hier nicht. Bevor wir uns der Fichte zuwenden, hier stehe ich gerade vor einem gigantischen Wurzelteller. Ist wirklich, das ist so ein Erdhügel. Ne? Also wenn ihr im Wald mal so einen Erdhügel seht, ne? So ein bisschen aufgespitzten Erdhügel, und daneben eine Mulde, dann ist das in aller Regel ein alter Wurzelteller. Hier ist vor vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, vielen Jahrzehnten sicher sogar, ein mächtiger Baum umgekippt. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Buche war, weil die Fichtenwurzelteller sind hier deutlich kleiner. Es ist eine mächtige Buche umgefallen. Man sieht nur noch diesen Erdhügel. Ne? So, ansonsten ist hier nichts. Also in der Nähe liegt ein abgebrochener alte Fichte, die brechen hier zusammen, da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber hier an der Wurzel ist überhaupt kein Stamm und nix. Das ist alles schon verrottet und es ist nur noch dieser Erdhaufen übrig geblieben. Also das gibt so einen englischen Ausdruck, Mounds and Dwellings, also, ne, also Hügel oder Berge, also kleine Berge und kleine Mulden. Ganz typisch auch für alte Wälder. Weil immer mal wieder Bäume umstürzen und über die vielen Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte bleibt eben nur dieser Erdhügel da liegen. Und weil das immer mal wieder vorkommt, haben wir dann nach 1000, 2000 Jahren überall im Wald diese kleinen Hügel und diese kleinen Mulden. Das gibt's natürlich auch in Plantagenwäldern. Also wenn so eine Fichtenplantage auf einmal umkippt durch einen Sturm, dann habe ich auch auf der ganzen Fläche diese Hügel und Mulden. Aber eben sehr viel kleiner als diese mächtigen. Also das hat hier, man sagt, das ist 5 Meter lang, ja, so 4 Meter breit und 1,5 Meter hoch. Nach so langer Zeit noch. Also ganz, ganz typisch für alte Laubwälder.
Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netzqualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Ja, jetzt stehen wir also hier in dieser Anreicherungsecke und man sieht schon, diese Bäume sterben. Ne? Die brechen zusammen. Also auch da zeigt sich die Warnung von vor 200 Jahren. Es ist keine gute Idee, Buchenwälder mit Fichte anzureichern. Ne? Aber hat man halt hier gemacht. Gucken wir uns das mal an. Ich laufe hier durch. Hier ist auch sehr viel stehendes Totholz. Logischerweise sind also die toten Bäume hier, das sind alles die Fichten. Und interessanterweise macht das diesem Buchenwald gar nichts. Also wenn ich jetzt hier so oben gucke, ich sehe zwar die toten Fichten, da steht auch noch eine lebende dazwischen, aber es ist halt trotzdem alles voller Laubbäume. Die Laubbäume haben hier ein Heimspiel. Und da kann der Mensch machen, was er will. Sobald er die Finger rauslässt, pendelt sich das wieder zum alten Original hinein. So, jetzt stehe ich hier auf einer Rippe, einer Felsrippe. Ja, hier geht es dann wieder runter auf der anderen Seite. Und diese Rippen, die sind sowieso immer ganz, ganz schwer für Bäume. Schweres Terrain. Warum? Weil hier kommt anscheinend irgendeine Felsformation hoch. Da ist der Boden dann auch sehr dünn. Und dünner Boden speichert weniger Wasser, dann weniger Nährstoffe zur Verfügung. Und da werden die Bäume kleiner. Das sieht man hier auch. Also ich kann euch das jetzt hier schlecht zeigen, aber ich habe, sagen wir mal, hier haben wir eine Eiche, die ist so geschätzt. Oh, wie hoch wird die sein? Oh, 22 Meter vielleicht. Und unten in den Senken, da haben wir Buchen stehen und auch Eichen, die sind locker 15 Meter höher. Also locker, vielleicht sogar noch mehr. Warum wachsen die da so viel besser? Na ja, klar, also da wird der ganze Boden hingeschwemmt, das Wasser läuft bergab, damit laufen auch die Nährstoffe bergab. Also unten ist ein Baumschlaraffenland und hier oben auf der Senke ist eine Baumaskese. Also hier müssen die um jeden Zentimeter Höhe kämpfen. Ja, hier haben wir wieder die schönen abgestorbenen Fichten. Wir sind ja hier in einem Reservat, deswegen bleiben die zum Glück stehen. Ja. Ja, also der Natur macht das hier gar nichts, solange man da nicht jetzt nicht weiter rumfuscht im Handwerk. Was hier liegen bleibt, hier unten hat auch ein Specht schon eingeschlagen. Übrigens, das ist ein Nahrungseinschlag, der hier so in 30 cm Höhe vom Boden ist. Woran erkennt man das? Also erstmal sieht man hier drin schon diese ganzen kleinen Spreisel. Also die, nicht diese Späne, die der Specht rausgehackt hat, sondern diese, das sieht aus wie Mehl. Ne? Und genau das ist es auch. Das ist Bohrmehl von Insekten. Und genau die hat der Specht gesucht. Also wie der das genau rausfindet, also wahrscheinlich am Klang. Ne, denk, tock, tock, tock. Ja, das hört sich so an, als ob da drin. Ups, jetzt war ich schon wieder ausgerutscht. Mensch, was ist denn heute los? Also er klopft das so an. Und tock, tock, tock. Hm, da könnte eine fette Beute drin sein. Passend zum Frühstück. Und dann hackt er da ein Loch relativ tief. Ne, das war so 5 cm tief, bis er an diese Larve rankommt. So, hier haben wir einen Plantagenbereich, der hier angrenzt. Douglasie. Ja, dazu, Stichwort Douglasie, dazu müssen wir noch mal was zu sagen. Douglasie, also ihr kennt das ja schon, nicht geeignet, bla bla bla. Und da gibt es doch jetzt eine Veröffentlichung vom Waldbeirat der Bundesregierung. Da geht es um assistierte Migration, also unterstützte Wanderung. Man möchte immer noch an dem Narrativ festhalten, dass hier die Ökosysteme sich so ändern, dass wärmeliebende Bäume das Rennen machen werden. Oder zumindest, man drückt sich da vorsichtig aus, könnte sein, vielleicht, aber man muss auch aufpassen. Aber wenn man das zusammenfasst, dann geht es schon ganz klar in die Richtung, der Wald wird sich hin zu wärmeliebenden Baumarten verändern. Und auf dem Bild ist, vorne auf dem Bericht ist KI erzeugt ein Bild mit wandernden Bäumen, die von einer fröhlichen Försterin, übrigens, ne, in der PR sind Förster immer weiblich, in der Praxis draußen eher selten, von einer fröhlichen Försterin in die Zukunft geleitet werden. Und auch da muss man wieder sagen, Leute, die Douglasie, ich habe es zum 500.000. Mal jetzt gesagt, hat hier ganz schlechte Karten. Und wir wissen nicht, wie das Klima lokal wird. Und lokal heißt genau an der Stelle, wo ein Baum gepflanzt wird. Und assistierte Migration heißt ja nichts anderes als, ich pflanze Bäume da, wo sie von Natur aus nicht wachsen würden. Also man hilft ihnen. Es ist ein Euphemismus, ne? Fällt mir nur gerade auf. Bäume können nicht migrieren. Ne? Also die stehen da, wo sie stehen. Und natürlich geht das über Vögel, die Samen verbreiten, über Samenflug und so weiter, können sich Populationen ausbreiten. Aber wenn der Mensch dem assistiert, ist es natürlich ein unnatürlicher Vorgang. Das heißt, ich pflanze nicht heimische Bäume an und nenne das assistierte Migration, weil ich den Bäumen unterstelle, sie wollen hierhin. Und ich helfe denen nur dabei. Leute, also bei der Douglasie möchte ich das mal ausschließen, weil die kommt ja von der Westküste Nordamerikas. Und die kann ja gar nicht über den Atlantik. Ne? Also das ist ein ganz anderer Kontinent. Also totaler Quatsch. Naja, gut. Ja, der Kleiber, der ruft da hinten, ne? Stimmt. Das hier ist ein Laubwald. Ein ziemlich natürlicher. Und dem geht's gut. Und das ist schön. Und das muss man dann einfach auch mal genießen. Und das tue ich auch.
Werbung.
Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch. Denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netzqualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Und dann geht's schon wieder ein bisschen weiter. Kommen wir so in eine Ecke mit mehr angereicherten Fichten. Ja, also zwischendurch ein bisschen Politik muss sein. Ich muss aber zwischendurch auch ein bisschen auf den Boden gucken, weil also zweimal, einmal hat es mir ja schon richtig hingelegt, das zweite Mal fast. Aber das ist, wenn ich gleichzeitig in die Kamera gucke und natürlich in die Baumkronen, dann kommt sowas schon mal vor. Ja, aber hier muss man sagen, sind wir an einer Stelle, wo die Fichten eben noch leben, aber unten drunter kommen keine Fichten. Ne? Unten drunter kommen lauter junge Buchen. Also das heißt jung, die sind bestimmt auch schon 50 bis 100 Jahre alt. Die haben wahrscheinlich schon da gestanden, als die Fichte gepflanzt worden ist. Und da ist es eben so, Buche auf Freifläche funktioniert nicht gut. Das ist wie ein Waisenheim. Ne? Denen fehlen die Eltern, denen fehlt das Waldklima. Die haben es da echt schwer. Und die Fichte, die kann beides. Also die wächst schon auch gerne in ihrem Urwald, aber die kann auf Freifläche eben auch enorm schnell wachsen und zieht dann an der Buche vorbei. Und die Buche ist dann wieder im Schatten. Das ist ja genau das, was die Buche will. Und draus zu schließen, nehmen wir an, die werden jetzt gleich alt. Die dünnen, wirklich dünnen, dünnen Buchen hier, die sind nur so teilweise 5 cm dick, manchmal auch schon 15. Aber die Fichten sind halt hier 30, 40, 50 cm dick. Das könnte man sagen, den Fichten geht es hier viel besser, weil die sind ja viel schneller gewachsen. Nee, aber Buche will ja gar nicht schnell wachsen. Und Bäume generell, übrigens die Fichte auch nicht. Also schnelles Wachstum bedeutet immer, dass die Holzfaser auch sehr viel Luft enthält, ne? Also sehr viel Luft in den Fasern ist, die Zellen sehr groß sind. Und solche Bäume brechen eben auch leichter ab. Also das ist auch aus Stabilitätsgründen nicht wünschenswert. Ich stehe hier gerade vor einer dicken, abgebrochenen Fichte. Ne? Also das ist für Bäume nicht gesund. Schnelles Wachstum gibt schlechte Knochen. Und weil der Mensch, jetzt gucke ich doch auf den Boden mal runtergehen hier, weil der Mensch ja auf Baumknochen steht, ne, zum Möbelbau, zum Geigenbau, zu ähnlichen Sachen, guckt er natürlich, dass er qualitativ hochwertige Knochen verwendet. Und das ist langsam gewachsenes Holz. Also auch da sind die Preise deutlich besser als für schnell gewachsenes Holz. So, was haben wir denn hier zu bieten? Ah, guck mal. Hier ist, eine Höhle. Ich will jetzt hier nicht zu sehr stören, aber die ist gegraben. Ja. Und irgendjemand wohnt da. Die Frage ist natürlich, wer? Wer wohnt in einer solchen Höhle? Also unter dieser abgebrochenen Fichte, da sieht man, da geht es wirklich tief rein. Und das ist auch, jetzt gucken wir mal, wie lang das her ist. Das müssen wir so ein bisschen zusammen recherchieren, so à la Sherlock Holmes. Also man sieht Laub vor der Höhle. Okay, aber in der Mitte ist das Laub weg. Da rutscht also ständig jemand rein und raus. Ne? Und das ist also relativ frisch belaufen. Es ist nicht super frisch ausgescharrt, sonst müsste hier noch mehr frischer Auswurf liegen. Aber es ist benutzt. Es ist definitiv in Benutzung. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwelche Kothaufen sehen. Weil, also ich glaube nicht, dass es ein Dachs ist. Also für einen Dachs, weiß ich nicht, ist das von der Größe her nicht so ganz optimal. Ich würde eher auf Fuchs tippen, dass das ein Fuchsbau ist. Aber der Fuchs macht dann was? Er markiert in der Gegend. Also er kotet zum Beispiel auf Baumstümpfe, Maulwurfshaufen. Auch den haben wir immer bei uns auf der Wildkamera am Forsthaus. Ne? Der macht da auch immer schön seinen Haufen hin, um zu sagen, das ist mein Revier hier. Ja, und beim Dachs hat man halt häufig auch eine Rinne vor dem Bau. Also das wo der so durchschleift. Das hatten wir hier nicht. Also ich würde hier mal auf Fuchs tippen. Da sieht man sehr schön alte Wurzelteller, die so umgestürzt liegen bleiben. Die werden eben ganz gerne genutzt, weil der Boden da schon so quasi aufgegraben ist und man da leichter eine Höhle anlegen kann. Und man hat ja außerdem auch schon so ein bisschen ein Dach drüber, weil die Wurzelteller ja meistens so ein bisschen schräg liegen bleiben und man da schon mal trockenen Boden hat. Ja, und da hat sich der Fuchs gesagt, super, nehme ich, passt. Hier ist auch früher mal durchforstet worden, also jetzt hier schon lange nicht. Man sieht hier alte Baumstümpfe, die sich hier zersetzen. Ja, doch ziemlich alte Baumstümpfe schon. Jetzt gucken wir mal gerade hier. Ja, das ist ein Eichenstumpf. Alter Eichenstumpf, nur man erkennt es, wenn man es weiß, an der Holzstruktur. Der verrottet auch recht langsam, weil Eiche Gerbsäure enthält, um es den Pilzen schwerer zu machen. Natürlich nicht wegen den Stümpfen, ne, sondern am lebenden Baum. Der kann ja auch mal verletzt sein, dass da Pilze eindringen und ihm das Holz auffressen wollen, so ähnlich wie der Zunderschwamm vorhin an der dicken alten Buche. Das hier ist ein Fichtenstumpf. Ne, da sieht man, der verrottet auch schon viel, viel weicher. Ne, ganz, ganz bröselig. Aber auch der ist schon alt. Also es war zu den Zeiten, wo ich das Revier hier noch hatte. Von daher weiß ich, dass das sehr alt sein muss, weil diese Fläche hier jetzt seit, oh, also ich würde mal sagen, mindestens 30 Jahren nicht mehr forstlich genutzt wird im Sinne von Holzeinschlag. Ne? Also das sind schon sehr alte Stümpfe. Aber man sieht sie noch lange. Man sieht sie noch sehr lange. Was übrigens interessant ist, das kann man mal machen, wenn man mal wissen will, wie schnell Wald solche Lücken schließt, dann stellt man sich über einen alten Stumpf, ne? Hier haben wir einen, so, da stelle ich mich mal drüber, und guckt dann nach oben und guckt, ob da irgendwo eine Lücke ist, wo dieser Baum noch reinpassen würde. Das ist hier nicht der Fall. Also hier hat sich das, haben die Nachbarbäume mit ihren Ästen alles wieder zugemacht, wo dieser Baum gestanden hat. Auch das ist ein Indiz, dass es eben schon lange her ist, dass hier der letzte Baum gefällt wurde, weil die Nachbarbäume eben schon eine Reihe von Jahren und Jahrzehnten brauchen, um das wieder komplett zuzumachen. Ah, da vorne haben wir auch noch was. Mal gucken. Das sieht nämlich schon von Weitem aus wie ein alter Köhlerplatz. Ob es einer ist, weiß ich nicht. Schauen wir uns mal an. Das ist so ein flaches Gelände hier. Ja, vielleicht ist es auch keiner, aber wir gucken mal. Das sieht aber auf den ersten Blick so aus. Ein flacher Platz hier im Wald. Also für diejenigen von euch, die es auf YouTube sich anschauen, man kann es leider nicht so richtig gut erkennen. Man sieht am Rand so einen leichten Wulst. Es hat auf jeden Fall ein Mensch aufgegraben. Und es geht auch so eine Art Weg weg. Das würde für einen Köhlerplatz sprechen. Aber man müsste dann im Boden schwarz finden. Und das ist es nicht. Das wundert mich jetzt aber hier. Nee, also da ist nichts, keine Holzkohle drin. Dann kann es kein Köhlerplatz sein. Dann ist es vielleicht einfach ein Wendeplatz gewesen, ne? Wo man bis in den Wald reinfährt, Holz rausholt. Ne, damals ja, also als das angelegt worden ist, das ist sicher aus der Zeit der Pferdekarren, also Jahrhunderte alt, hat man es dann eben aufladen können und rauskarren. Deswegen sind solche Wege auch ganz, ganz klein und schmal und werden in der Regel auch nicht mehr benutzt und verfallen dann. Ja, aber hier sind überall Rehbetten. Also es scheint also sehr beliebt zu sein hier zum Übernachten. Ja, man kommt ja so ein bisschen außer Atem. Das ist halt alles Hang. Da haben wir auch noch was Schönes. Sehen wir hier auch überall. Das passt so ein bisschen zur damaligen Holznutzung. Hier eine Buche. Mächtiger alter Stamm. Und man sieht, dass hier daneben überall Austriebe sind, als wären da weitere Bäume. Aber wenn man mal genau hinguckt, also dieser Stamm, der hat einen Durchmesser von, ja, ich würde mal sagen, 70 cm. So, das ist dieser Stamm. Jetzt gehen wir mal auf den Boden runter und gucken, wo dieser Stamm entspringt. Aha, und der eigentliche Stamm war früher mal viel größer. Und aus dem sind mehrere Austriebe ausgetrieben. Und der eine wurde halt sehr groß. Und die anderen, 1, 2, 3, es sind sogar 4, 5, 6, die wurden viel kleiner. Die sind aber genauso alt. Und das Interessante ist jetzt die Frage, wie alt ist denn dieser Baum? Der ist logischerweise älter als die Stämme. Gehen wir gerade von oben dran, da sieht man es noch viel besser. Das ist alles der alte Baum, also der ganze Kreis, wo die Austriebe sind. Da sitzt der alte Stamm und der neue Austrieb, der ist ja so um die 200 Jahre alt. Aber das ist ja nur ein Neuaustrieb. Die Wurzeln sind die alten Wurzeln. Das sind die alten Wurzeln, die schon, ja, das war ja ein Riesenbaum, der viel dicker als der heutige. Der war vielleicht 300, 400, 500 Jahre alt. Also der ganze Baum könnte, jetzt sind wir mal im Bereich der Spekulation, aber möglich ist es, der könnte auch schon 5, 6, 7, 800 Jahre alt sein. Finde ich spannend. Ich kenne dazu keine Untersuchung aus Deutschland. Ich kenne dazu ehrlich gesagt überhaupt keine Untersuchung, dass man mal solche alten Stümpfe datiert. Wie will man das denn machen? Ganz einfach mit der Radiokarbonmethode. Also da geht es um bestimmte Kohlenstoffisotope, die in organischer Masse gebildet werden. Also lagern ja alle Kohlenstoff ein, die Pflanzen. Und wenn das dann konserviert wird im Holz, ne, das ist ja dann gefangen, dann verändert sich das Verhältnis zu dem Kohlenstoffverhältnis in der Luft von diesem speziellen Isotop. Also ja, hört sich alles kompliziert an. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann mit dieser Untersuchungsmethode alte organische Substanz bis auf 50 Jahre genau datieren. Das würde ja hier schon mal reichen, ne, dass man sagt, das ist ja eher 7, 8, 900 Jahre oder doch nur 300, könnte man dann so ungefähr abschätzen. Ich kenne leider keine solche Methode für Deutschland. Für Schweden kenne ich das. So hat man ja das Alter von Old Tico ermittelt, dieser uralten Fichte, die dort oben im Fulufjellet-Nationalpark steht. Der Hauptaustrieb, der ist, ja, schätzt man so um die 500 Jahre alt, je nachdem. Aber im Wurzelbereich, diese alte Substanz der Fichte, da ist man eben drauf gekommen, dass es knapp 10.000 Jahre sind, hatte man einfach völlig übersehen. Und so Analysen würde ich halt hier auch gerne mal machen, weil, also das ist klar, dass da drin, in der Mitte zwischen den Austrieben, da muss uralte organische Substanz sein. Und dann könnte man mal schauen, wie alt diese Buche ist, die ja immer noch lebt. Die oberirdischen Austriebe, also der Stamm, ne, und mit den Blättern und so weiter, das ist ja nur in Anführungszeichen das Ernährungsorgan. Der Hauptbaum sitzt im Boden. Das ist den meisten Leuten gar nicht klar. Übrigens hat der Baum hier auch ein Geschwür, so ein fettes. Ja, und das ist halt häufig durch Pilze oder Bakterien verursacht, wo der Baum versucht, die Infektion abzuschotten. Und der Pilz oder die Bakterien versuchen natürlich auch am Ruder zu bleiben. Und dann kommt es eben dazu, dass dieser Wettkampf solche Knollen verursacht am Baum. Wird oft als Baumkrebs bezeichnet, passt in dem Fall aber nicht. Das ist nicht so wie bei unserem Krebs, dass der streuen kann und lebensgefährlich wird für den Baum. Das ist nicht der Fall. Also da muss man sich zumindest jetzt hier für den Baum keine Sorgen machen. Ja, schön, lieber Bussard, dass du über uns fliegst. Das gucke ich mal gerade hier vorne, ist auch noch ein Wurzelteller. Das allerdings von der Fichte. Sieht man auch ein bisschen die aufgeworfene Erde, sehr viel kleiner als bei der Buche, wo ich das vorhin beschrieben habe. Boah, es ist echt kalt hier mittlerweile. Immer wieder ein bisschen bergab.
Werbung.
Diese Folge wird unterstützt von Simon Mobile und einem Waschbär, nämlich dem Waschbär Simon. Waschbären mag ich total gerne. Die sind ja ab und zu auch mal auf der Wildkamera hier am Forsthaus und heute vielleicht auch bei euch, denn Simon Mobile ist euer flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt dauerhaft noch mehr Datenvolumen. Ihr könnt euch zum Beispiel unglaubliche 70 GB ab nur 9,99 Euro im Monat sichern oder, wenn es noch mehr sein soll, unfassbare 250 GB ab nur 21,99 im Monat, nur auf simonmobile.de. Und im Zeitraum 7. Juli bis 26. Juli bekommen Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/peter oder in der App bis zum 26. Juli 12 Monate lang monatlich 5 GB geschenkt. Und ihr seid ganz flexibel, könnt monatlich kündigen. Ihr habt das Ganze in Top-D-Netzqualität inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Also könnt ihr nachschauen. Alle Infos gibt's auf simon.link/peter oder in den Shownotes.
Ja, ist einfach schön, wenn man sieht, wie wild selbst so eine alte Plantage sich entwickelt. Übrigens, hier liegt wieder ein verrotteter Fichtenstamm und der sieht so schokoladenbraun aus. Und das liegt daran, dass hier Braunfäulepilze unterwegs sind. Die stehen auf die Zellulosefasern. Zellulosefasern, ne, also die dem Baum die Elastizität geben. Und wenn die auffressen, dann bleibt eben viel von dem Kleber übrig, nämlich dem Lignin. Lignin ist so eine Art Leim, der diese Zellulosefasern verklebt. Das macht einen Baum eigentlich erst so standhaft und widerstandsfähig. Und dieses Lignin schmeckt den anscheinend nicht. Deswegen lassen sie es übrig. Und dann sieht man, das hat diese dunkelbraune Farbe. Sie sind überall umgebrochene Fichten. Sehr, sehr schön. Hier rotrandiger Baumporling. Also auch so ein Konsolenpilz, so heißen die Dinger ja. Die haben einen roten Rand unten, ne? Und wachsen immer schön waagerecht. Warum? Damit die Sporen schön trocken rausrieseln können nach unten. Es ist eigentlich nur so ein Dach. Also der eigentliche Pilz, der werkelt hier im Holz und zerlegt das. Und das ist der Fruchtkörper, da rieseln dann die Sporen raus. Und das Interessante ist, der Pilz hat offenbar einen Gleichgewichtssinn, macht das immer schön waagerecht. Also wenn der Stamm jetzt gedreht würde, verändert würde, dann würden die nachwachsenden Teile sich schön wieder waagerecht ausrichten. Daran sieht man immer, wie lange so ein Stamm schon in dieser Lage war. Also wenn da dran auch noch querstehende Fruchtkörper sind, da weiß man, die waren schon am stehenden Stamm. Und wenn der dann umkippt, dann sieht manchmal fast aus wie so ein Kreuz, wächst der Rest schön wieder in der Waage weiter. Also Pilze mit Gleichgewichtssinn. Sehr schön. Das gehen wir mal weiter. Gucken, was hier wir noch so zu bieten haben. Ja, ich finde, es ist immer fast wie ein Kunstwerk. So ein abgebrochener Stamm oder umgebrochener Stamm hier ist zum Beispiel die Rinde abgegangen und man sieht so Wellen. Diese Wellen hier im unteren Stammbereich, hier sieht man es auch ganz schön, das ist so ein richtiges Wellenmuster, wie so ein Waschbrett. Das kann eine Bindegewebsschwäche sein. Bei Bäumen gibt es sowas auch. Bindegewebsschwäche heißt, der Stamm hat ja hier drauf gedrückt. Da stand ja früher der Baum drauf mit einem riesen Gewicht von mehreren Tonnen. Und wenn das Bindegewebe, also sprich die Holzfaser, nicht stabil genug ist, dann kann es so Stauchungen geben. Also Bäume mit Bindegewebsschwäche finde ich immer ganz sympathisch. Hier sieht man übrigens noch den alten Weg. Also der ist, der zu diesem komischen Platz geführt hat. Der ist, ja, wie breit ist der? Ich würde mal sagen, 1,5 Meter. Ich habe mal meinen Stiefel in die Kamera so als Vergleich. 1,5 Meter breit, kleine Böschung hier. Das kann ja nur für Pferdekarren gewesen sein. Also wer will auf so schmalen Wegen mit einem Auto oder Forstfahrzeug fahren? Das geht gar nicht. Also das ist ein uralter Weg, der hier raufführt. Und dann sieht man, wir haben hier unterhalb haben wir einen neuen Weg. Der wird auch nicht befahren, aber der wird zumindest sehr viel belaufen. Wurde aber in der Vergangenheit befahren. Der ist sicher mit Planierraupe angelegt worden. Auch hier haben wir übrigens, jetzt komme ich gerade in einen Hohlweg. Auch ein alter Weg. Ne? Ein alter Hohlweg. Wie entstehen Hohlwege? Hohlwege entstehen erstmal als normale Wege und dann rollen halt immer die Fahrzeuge drüber. Gleichzeitig geht das ja hier bergab oder eben in dem Fall hier bergauf. Und dann kommt Regen ins Spiel und schwemmt diesen Weg aus. Immer bei Starkregenereignissen. Also eine Erosion übrigens. Erosion entsteht grundsätzlich bei Starkregen. Man denkt immer, wo soll denn das Ganze? Ne? Der Boden verliert im Jahr so und so viel Zentimeter durch Erosion und wie auch immer. Wo ist denn das? Das ist bei Starkregen. Und dann, wenn das Wasser da runterschießt, das seht ihr übrigens bei Regenfällen, wenn das abfließende Wasser so schön schlammbraun ist, dann ist da halt Boden drin, der gerade wegfließt. Leider. Im echten Wald haben wir das praktisch gar nicht. Da wird der Boden im Laufe der Zeit immer dicker. Echter Wald verhindert Erosion. Aber wenn der Mensch reingeht und baut zum Beispiel so einen Weg, ja, dann läuft das Wasser da lang runter. Und wenn das über Jahrhunderte passiert, dann frisst sich der Weg immer tiefer ein, bis es zu so einer Rinne kommt, zu so einem Hohlweg. Und das ist immer so ein bisschen romantisch verbrämt. Ein schöner alter Hohlweg. In Wirklichkeit ist das Erosion durch menschliche Nutzung. So, jetzt gucken wir mal, wie wir am besten wieder rauskommen. Auf den richtigen Anführungszeichenweg, also der heute noch genutzt wird. Jo, hier geht's. Warte. So. Ja, da sieht man, das ist auch ein alter Weg, auf dem ich jetzt laufe. Aber dadurch, dass das dieses riesige Waldstück hier nicht genutzt wird, ist in der Mitte ein Trampelpfad übrig geblieben von Menschen. Also ein Trampelpfad so ähnlich wie der, wo ich mich vorhin hingelegt habe im Wald. Erstmal einmal durchatmen. Einige von euch wollten auch mal wissen, wie unterscheide ich eigentlich Angstreiser an Eichen von normalen Wasserreisern? Dazu muss ich erstmal die Begriffe klären. Also Reiser, sprich Zweige. Bäume tendieren dazu, die Krone so tief wie möglich anzusetzen, also so wenig wie möglich Stamm zu machen. Deswegen haben Bäume im Freistand grundsätzlich keinen Stamm. Die machen, wenn der Mensch nicht die Seitenäste wegschneidet, damit man künstlich einen Stamm erzeugt, dann hätten Bäume im Freistand grundsätzlich keinen Stamm, sondern die Krone direkt am Boden beginnt. Im Wald müssen sie einen Stamm bilden, um nach oben zu kommen, ans Licht. Also da nützt es nichts, da muss man diese gewaltige Energie investieren, da muss man wirklich jahrzehntelang die Zuckerproduktion in den Stamm investieren, um so einen riesen Stamm aufzubauen. Und wenn dann durch Holzeinschlag, durch Sturm, durch was auch immer, Licht von der Seite auf einmal auf den Stamm kommt, dann sagt der Baum, na, dann kann ich doch wenigstens auf der Seite meine Krone wieder tief machen. Bodennäher. Und dann bilden sich Zweige. Diese Zweige, jetzt gucke ich mal gerade, haben wir hier in der Gegend jetzt gerade keine. Ich gucke mal, wenn ich gleich weiterlaufe, dann zeige ich sowas nochmal. Aber wir haben es im Endeffekt zum Beispiel hier an dieser Buche auch. Hier ist eine Buche vor mir. Die hat schon tief angesetzt dickere Äste. Klettert übrigens gerade ein Baumschnägel dran. Das sind so Schnecken. Also wenn man sich die anschaut, dann haben die auf dem Rücken wie so ein Kiel, so ein klein. Und die weiden den Algenrasen auf Bäumen ab. Finde ich auch immer cool. Also Schnecken an Bäumen, auch, ich glaube, relativ schlecht erforscht. Aber gut, wir waren bei Wasserreisern. Also Wasserreiser sind Reiser, die treiben dann aus dem Stamm auf. Forstwirtschaftlich extrem ungern gesehen, weil Äste im Holz mindern sofort den Preis. Gerade bei Eiche gehen die Preise massiv runter, wenn da Wasserreiser dran sind. Also was, ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommt, die Wasserreiser zu nennen. Die müsste man eigentlich Lichtreiser nennen. Angstreiser sind was anderes. Übrigens ein forstlicher Fachausdruck. Angstreiser sind kleine, dünne Zweige. Wirklich, wirklich sehr, sehr dünn. Also sie sind, ich würde mal sagen, ein Drittel so dick wie ein Bleistift. Ganz, ganz dünn, vielleicht 2 Millimeter, die so büschelweise am Stamm austreiben. Das ist eine Notreaktion von Eichen, die in Bedrängnis geraten. Die hat also schon eine sehr kleine Krone und die reicht ihr anscheinend nicht aus, um sich zu ernähren. Und die bildet, das ist eigentlich eine unsinnige Reaktion, am Stamm ganz viele kleine, also wirklich ganz, ganz dünne Ästchen aus. Und das ist ein Zeichen, dass es dieser Eiche nicht so gut geht. Ich habe es früher mal als Konkurrenz beschrieben. Das kann aber auch andere Ursachen haben, weil grundsätzlich sind Eichen und Buchen, wenn sie ausgewachsen sind in einem Wald, keine Konkurrenten. Die arbeiten zusammen im Ökosystem. Aber hier haben wir nochmal so ein Beispiel. Eine Eiche, die neben einer gewaltigen Fichte steht und die hat am Stamm überall diese Wasserreiser. Man erkennt sie auch daran, dass das so, weil da ständig neue Ästchen austreiben, nachher so richtige Beulen und Knubbel gibt in einem ganzen Stamm hoch. Also das ist ganz typisch eine Eiche in Notlage. Und die Fichte hier ist wirklich riesengroß. Eine riesige Fichte. Auch Fichten können schön sein. Ja, habe ja nichts dagegen. Ich würde es halt nur nicht mehr pflanzen. Aber ansonsten sind das auch schöne Bäume. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine Eiche mit normalen Zweigen finden. Jetzt gucken wir mal gerade. Also hier die haben ausgerechnet jetzt alle. Doch, nee. Hier haben wir eine Eiche ohne Angstreiser. Die hat die typischen Wasserreiser. Die macht hier... Die ist schon fingerdick und einen Meter langer Ast zur Seite raus. Die versucht ganz eindeutig, ihre Krone wieder tief anzusetzen. Hier am Bach. Also die hat keine Angst, sondern die denkt einfach, oh, könnte noch eine Schippe mehr sein hier mit dem Zucker. Und vorne die, das war, ja, das ist tatsächlich ein Zeichen, dass es der nicht so gut geht. So, jetzt gucke ich mal, dass ich hier weiter berghoch gehe und schau mal, was uns dann noch so in die Augen fällt. Ich finde das immer ganz schön, diese Ruhe hier im Wald. Das haben wir hier bei uns in der Eifel, da sind wir echt ein bisschen privilegiert. Heute ist Feiertag und man trifft niemand. Doch, im Café Blattwerk. Meine Frau und ich machen nämlich nachher noch eine Radtour. Und da haben wir auch überlegt, Mensch, wer hat denn heute auf? Ich meine, ich bin ja sowieso jede Woche da. Und sag klar, Café Blattwerk, fahren wir hin. Und das mal nebenbei. Ihr könnt mich da ruhig ansprechen, wenn ihr mich da trefft. Ich fahre ja, also wenn ich anonym sein wollte, wäre es, glaube ich, der ungeschickteste Ort überhaupt, ins Café Blattwerk zu fahren, zur Waldakademie. Also wenn ihr mal ein Buch signiert haben wollt dort oder ein Selfie machen wollt oder was auch immer, sprecht mich ruhig an, habe ich wirklich überhaupt nichts dagegen. Das geht, glaube ich, übrigens den meisten Leuten so, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, die haben nichts dagegen, wenn sie fotografiert werden. Also wenn man sie fragt nach einem Selfie oder so. Viele Menschen haben dann eine Scheu, kann ich auch verstehen, ist ja ein netter Zug, dass man sagt, man möchte nicht stören, aber also in meinem Fall mal mindestens, könnt ihr gerne machen. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen. So wie jetzt mit euch zum Beispiel. So, hier haben wir noch mal ein paar Douglasien stehen. Ist ja wirklich, Douglasien sind ja schöne Bäume, ne? Muss man ja sagen. Also es ist, ich finde die auch beeindruckend. Das sind wunderschöne Bäume, können eben auch riesengroß werden. Ich finde den Geruch von Douglasiennadeln auch ganz toll. Ich finde, die riechen auch so. Also gerade im Sommer, ja. Auch wenn man weiß, es ist der Stressgeruch der Bäume. Ja, es ist leider wirklich dieses süß-aromatische, aber es riecht schon lecker. Ne? Und ich kann es in dem Augenblick eh nicht ändern. Die Bäume sind nun mal hier. Die sind assistiert hierhin migriert worden, so kann man es ja auch nennen. Und dem bleibt jetzt nichts anderes übrig, als hier zu wachsen. So, jetzt gucken wir mal unten drunter. Aber auch hier sieht man schön, hier geht auch so auf den Wildwechsel hoch. An der Böschung, das ist typisch an der Böschung, wo die Erde so frei ist. Da laufen anscheinend die Rehe hoch. Und man sieht im Untergrund, unter den Douglasien, kommen halt andere Bäume. Ne? Es kommt hier Buche, es kommt hier Bergahorn. Ich guck mal, ist es wirklich Bergahorn? Ja, es ist Bergahorn. Ganz viel Bergahorn, ja, super schön. Es kommt hier praktisch keine Douglasie hoch. Ja, oh doch, da vorne sind so, aber ganz räudig. Also, der Wald zeigt hier, nee, Douglasie ist hier schlecht. Übrigens, hier auf dem Weg selber, ein Rinnsal, da fließt das Wasser. Ne? Und auch das ist so eine Sache. Man sagt ja, der Winter war in vielen Gegenden zu trocken, es hat nicht genug geregnet. Ja, jein, das stimmt nicht so ganz. Das Wasser wird ja viel zu schnell aus dem Wald abgeführt, aus zwei Gründen. Erstens sind die Böden zu über der Hälfte verdichtet mittlerweile durch Maschinenbefahrung. Also da sickert das kaum ein. Und viel Wasser fließt eben auch über die Wege und Kanäle. Viele Wege werden ja von Kanälen begleitet. Dann wieder ab. Also man hat erstmal einen zu geringen Wasserspeicher. Und das Wasser, was dann im Wald überhaupt ankommt, das fließt ganz schnell wieder ab. Und dann sagt man, es ist zu trocken. Das liegt daran, dass es zu wenig geregnet hat. Nein, das liegt daran, dass der Wald nicht genug speichern kann. Und unter Douglasien, hier haben wir wieder schöne, ist es halt so, dass besonders wenig Regen den Boden erreicht. Also Douglasie ist eine der schlechtesten Baumarten für die Wassererneuerung, Grundwassererneuerung und damit logischerweise auch für den Bodenspeicher, der ja wiederum ganz wichtig für den Sommer ist, wie ihr wisst. So, hier haben wir eine ehemalige Windwurffläche. Das ist auch interessant. Die habe ich, boah, wie lang ist das her? Ich überlege gerade. Das muss gewesen sein, allerspätestens der Sturm Kyrill. Kyrill war 2007, das ist jetzt 19 Jahre her. Und hier sieht man logischerweise sehr viel Brombeere. Man sieht einzelne Bäume, die eine riesengroße Krone bilden, also junge Bäume, die vom Boden an eine Krone bilden, also sehr buschartig wachsen. Aber so ganz allmählich, wenn man sich das anschaut, schließt sich diese Fläche mit Bäumen. Auch eine Douglasie. Moment, was haben wir hier? Irgendwas knackt da. So, mal gucken. Da war doch irgendein Tier. Knack, knack, knack. Nö. Also es war ein Tier, aber es möchte sich nicht zeigen. Na, dann eben nicht. Da sind oft nur so ganz kleine Knackgeräusche, mit denen sie sich verraten. Also wenn ich jetzt da reingehen würde, würde ich sicher was aufscheuchen. Aber das machen wir natürlich nicht. Na, weil hier keine Tiere verschrecken. Ja, aber es ist einfach schön zu sehen, dass wie die Fläche sich doch mit Bäumen zuzieht. Übrigens sieht man dort drinnen alte Blütenstände vom Waldweidenröschen. Waldweidenröschen, das heißt übrigens auch Feuerkraut, umgangssprachlich, weil es häufig nach Waldbränden auftritt, gerade im Norden. Also es ist eigentlich keine typische Pflanze unserer Buchenwälder. Aber Kahlschläge, naja, die hat der Mensch halt gebracht. Und dann kann sich auch sowas hier ausbreiten. Der Punkt ist, das ist bei Rehen extrem beliebt. Die fressen das mit Vorliebe, kann man übrigens auch selber essen. Und was sich dann durchsetzt, ist auch etwas, das blüht ja so rötlich, was auch rötlich blüht, das ist dann der Fingerhut, der ist nämlich giftig. Also oft sieht man viel Rot im Wald auf solchen Kahlschlägen, das ist dann der Fingerhut. Dieses Waldweidenröschen, wenn man das sieht, dann weiß man, aha, hier müssten eigentlich auch Bäume eine Chance haben, von Rehen nicht aufgefressen zu werden. Und das sieht man halt, ne? Das passt eigentlich ganz gut zum Bild. Hier sind überall Buchen, Ahorn, Vogelbeere, es sind auch ein paar Fichten dabei und die eine oder andere Douglasie, das ist ja okay, kann sie ruhig machen. Also hier kommt der Wald zurück und hier wird nicht so gejagt, dass das auf die Jagd zurückzuführen wäre. Das haben wir hier lange genug gesehen. Da müsste das eigentlich ganz anders aussehen. Ja, also der Wald kommt hier trotz Brombeere, das wird ja eben oft bezweifelt, kommt der Wald hier sehr schön zurück. Das habt ihr ja auch bei der einen Folge gesehen, bei der ich die ehemalige Autobahnzufahrt mal beschrieben habe. Da war das ja genau das Gleiche. Ne? Also egal, wo man hinguckt, der Wald kriegt das schon wieder in den Griff. Das ist doch sehr beruhigend. Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir so langsam durch. Ah, hier sieht man noch auch der Klassiker, das nehmen wir gerade noch mit. Hier haben wir eine Wegekurve, macht der Weg eine Kurve. Und in der Kurve ist eine Lerche sehr böse beschädigt. Und das ist ganz typisch für das Herausziehen von langen Stämmen im Wald mit Rückmaschinen. Ja, so ein langer Stamm, wenn der um die Kurve geschleift wird, dann rollt er automatisch nach innen und schleift an Bäumen lang. Und das hier ist so unten am Boden bis 50 cm Höhe auf einer Breite von 40 cm. Alles abgeschmürgelt. Ist schon sehr lange her. Man sieht es daran, dass der Baum hier an den Rändern schon dicke, dicke Überwaldungswülste gebildet hat. Also er versucht das schon seit vielen Jahren wieder zu überwallen. Aber das war ein sehr schwerer Schaden von Rückemaschinen. Und man sieht, dass der Baum bis heute auch blutet. Ne? Also da laufen so Harztropfen runter. Also er leidet jetzt auch nach Jahrzehnten, oder ja, wie lange ist es her? 19 Jahre, habe ich gesagt. Ne? Leidet er immer noch an diesen Verletzungen. Ja, also wenn ihr sowas seht, das sind in der Regel Holzernteschäden. Ja, was wollte ich sagen? Ach stimmt, ich wollte sagen, dass wir durch sind mit unserem Waldspaziergang von Hölzchen auf Stöckchen. Ich denke, war wieder einiges dabei, inklusive zwei Stürzen. Und ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr bei Gelegenheit wieder einschaltet. Wünsche euch einen schönen Tag und weiterhin viel Freude mit unserem vielfältigsten grünen Ökosystem. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.